85 Jahre nach dem ersten Auschwitz-Transport gedenken, aber wie? Das ist heute unsere Frage im rbb24-Inforadio-Forum. Herzlich willkommen zu Polen verstehen in der rbb-Dachlounge im Studio 14, hier ganz oben über den Dächern Berlins. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Ann-Christine Schenten und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung heute in Zusammenarbeit mit dem Pilecki-Institut durchführen. Wir sprechen heute über deutsch-polnische Erinnerungskultur, denn im Juni vor genau 85 Jahren ging der erste Häftlingstransport nach Auschwitz und die heutige Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist ein Symbol für den Massenmord und steht ähnlich wie viele andere KZ-Gedenkstätten vor einer großen Herausforderung, und zwar wie man das Gedenken am Leben hält, denn es gibt immer weniger Zeitzeugen, die erzählen können, was sie damals erlebt haben. Und deswegen müssen neue Wege gefunden werden, wie man vor allem auch die junge Generation erreicht mit dem Thema Erinnerungskultur. Denn die junge Generation, das zeigen Studien, weiß immer weniger über den Holocaust. Ich freue mich, an dieser Stelle jetzt meine Gäste heute oder unsere Gäste heute begrüßen zu dürfen. Ich fange an, direkt hier zu meiner Rechten, Lilith Roska. Sie ist zuständig für den Social-Media-Auftritt von den Arosen Archives. Verantwortlich ist sie dafür, vor allem für den Content auf Instagram, auf TikTok. Und sie vermittelt dort Geschichte, die Geschichte, die auch gezeigt wird im weltweit größten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus, den Arosen Archives. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Dann Alexander Klimuk leitet die Bildungsabteilung des Pilecki-Instituts Berlin, mit dem wir heute diese Veranstaltung durchführen. Und die Einrichtung versucht, das Wissen über Auschwitz in Deutschland, in Europa und in den USA aufrechtzuerhalten. Namensgeber ist Witold Pilecki, Offizier der polnischen Untergrundarmee. Er ging 1940 freiwillig ins KZ Auschwitz, um dort eine Widerstandsbewegung zu organisieren und Informationen über das Lager an die Alliierten weiterzugeben. Auch herzlich willkommen an Sie. Dann darf ich auch herzlich begrüßen Katalin Krasner-Horkai. Hallo. Sie ist Initiatorin des Projektes In Echt im Brandenburg-Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte. Und dort wurde in einer mobilen Ausstellung ermöglicht, dass die Besucherinnen und Besucher virtuell 5 jüdische Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in einer realitätsnahen Gesprächssituation mit Virtual Reality begegnen können. Und unseren vierten Gast, den musst du gerade kurz durchzählen, darf ich auch noch begrüßen. Das ist Pawel Sawicki. Er ist seit 2009 für den Social-Media-Auftritt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau verantwortlich, auf Facebook, auf Instagram und auch immer noch auf X. Das Museum hat insgesamt über 2 Millionen Follower und einen berührenden Account auf der Plattform X mit dem Benutzernamen Auschwitz Memorial. Herzlich willkommen auch an Sie. Und ich würde gerne meine erste Frage auch an Sie richten, Pawel Sawicki. Wie kann modernes Gedenken gelingen in dieser Zeit, wo so viele der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bereits verstorben sind?
Kiedy zaczynałem pracę w Muzeum Auschwitz i to było ponad 17 lat temu, były takie dyskusje, czy takie miejsce powinno mieć stronę internetową.
Als ich meinen Job im Auschwitz-Museum antrat, und das ist mehr als 17 Jahre her, gab es Diskussionen darüber, ob ein solcher Ort überhaupt eine Webseite haben sollte. Heute ist das eine lustige Anekdote. Wir haben keine Zweifel, dass wir die Webseite brauchen. Die gleiche Frage tauchte dann auf, als die sozialen Medien aufkamen. Auch sie sind wichtig für uns. Die Gedenkstätte Auschwitz wird jedes Jahr von mehr als 2 Millionen Menschen besucht. Diese Zahl bedeutet aber auch, dass etwa 8 Milliarden Menschen die Gedenkstätte nicht besuchen. Und für viele von ihnen ist die Geschichte des Ortes wichtig. Sie wollen in irgendeiner Form über die sozialen Medien daran beteiligt sein. Und das Wort sozial ist hier sehr wichtig, denn diese Form ermöglicht es ihnen, mit uns zusammen zu sein und sich mit uns zu erinnern.
Wir
machen Menschen in allen sozialen Medien darauf aufmerksam, dass man jeden Tag in irgendeiner Weise mit der Geschichte von Auschwitz in Berührung kommen kann. Es sind nicht nur die großen Gedenktage, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen. Wir zeigen für jeden einzelnen Tag, was da in Auschwitz passiert ist. Heute zum Beispiel ist der Jahrestag der großen Flucht aus der Strafkompanie Birkenau. 7 Häftlinge, darunter der berühmte Schauspieler August Kowalczyk, entkamen aus dem Lager. Uns ist es sehr wichtig, den Online-Besuchern zu zeigen, dass die Geschichte von Auschwitz keine abstrakte Zahl ist. Es geht um konkrete Menschen. Wir erinnern an ihre Gesichter und an ihre Namen. Wir posten täglich auf allen unseren Social-Media-Kanälen Fotos und Biografien von ehemaligen Häftlingen zu ihrem Geburtstag. Wir versuchen, eine Art Beziehung aufzubauen zu Personen, die erinnern möchten, aber nicht vor Ort sein können. Wir bieten ihnen den Online-Raum an, um Erinnerungen wachzuhalten.
W tą przestrzeń internetową po to, żeby ta pamięć żyła w tej społeczności.
Genau, dann würde ich gerne wissen von Lilith Roska, das ist ja auch bei Ihnen nochmal ein anderer Ansatz. Sie sind auch in den sozialen Medien aktiv, aber Sie posten keine Fotos, weniger historische Erklärstücke, sondern Sie sind ja selbst auch Host von Reels auf TikTok, auf Instagram, wo Sie eben Erinnerungskultur nahebringen, auch die Arbeit der Arosen-Archive nahebringen. Wie funktioniert das?
Ich kann, glaube ich, daran anschließen, dass schon auch Kern unserer Arbeit ist, dass wir eben versuchen, ja, den Menschen ein Gesicht zu geben und den Geschichten ein Gesicht zu geben. Wir haben ja den Ausgangspunkt, dass wir ein Archiv sind oder beziehungsweise wir sind vielleicht zur Erklärung, die Arosen Archives sind das weltweit größte Archiv mit Dokumenten zu Opfern und Überlebenden der NS-Zeit. Und wir haben eben physisch vorliegen 30 Millionen Originaldokumente, die diese Leidenswege dokumentieren. Aber es sind eben Papierdokumente. Also einmal einfach aus dem Grund, sowas postet sich nicht so gut, es klickt sich nicht gut, wenn ich das so sagen darf. Fotos haben wir nicht ganz so viele. Aber wir versuchen eben, dieses Archiv lebendig zu machen, indem wir eben diese Geschichten erzählen. Und wir sind auch auf Facebook und auf X mittlerweile nicht mehr, aber auf Blue Sky and Threads, aber vor allem eben auch auf den, ich sag mal, jüngeren Kanälen, also TikTok, Instagram und auch YouTube, und versuchen da eben gezielt junge Menschen anzusprechen, indem wir anhand dieser Dokumente, die wir im Archiv haben, eben die Geschichten und Schicksale, die dahinter stehen, erzählen, und das meistens in Videoform. Ab und an auch mal in Fotos, aber in aller Regel in Videoform. Einfach auch, weil, wie gesagt, ein Dokument ist halt dann nur ein Dokument, das braucht ein bisschen Erklärung und ja.
Ja, Sie haben gerade schon gesagt, manche Dinge klicken sich nicht so gut, und das ist ja irgendwie auch die Gefahr, wenn man Erinnerungsarbeit in den sozialen Medien macht, man ist immer diesen Algorithmen unterworfen und ganz viel, vor allem politische Inhalte, werden ja oft auch nicht allen angezeigt. Also wie kommt man gegen die Algorithmen an?
Ja, schwierige Frage. Der Algorithmus, der macht so ein bisschen, was er will manchmal. Es hilft auf jeden Fall viel Engagement. Also man muss sich irgendwie eine Community aufbauen. Das heißt, wenn Leute dann irgendwie darunter kommentieren. Was wir auch immer mal machen, dass wir mit anderen Bekannten, zum Beispiel keine Erinnerungskultur, das ist auch eine Content-Creatorin, die eben auf TikTok und Instagram aufklärt, dass wir immer mal so Zusammenarbeiten machen. Und ansonsten, es gibt schon so ein paar Hindernisse, zum Beispiel bestimmte Wörter werden immer mal zensiert, aber das ist ehrlich gesagt alles so undurchsichtig, dass wir zum Beispiel mittlerweile auch nicht mehr so wirklich Wörter zensieren und sowas. Aber zum Beispiel bestimmte Fotos oder sowas zum Beispiel nicht zeigen. Also wir zeigen zum Beispiel in der Regel keine Bilder von Leichen. Einmal, weil das den Algorithmus stört, aber auch einfach, weil es ja gegen unsere Auffassung von Respekt spricht.
Und ganz grundsätzlich, diese Reels, kommen die bei der Zielgruppe an? Also erreicht ihr viele Menschen?
Geht sicherlich immer mehr, also auch gerne hier ein Aufruf, auch eine zweite Hausaufgabe, folgt uns alle auf Instagram und TikTok und YouTube. Aber durchaus, also definitiv besser als, wir haben auch mal Fotos probiert, aber für uns funktionieren diese Reels besser. Genau, wir erreichen, ich würde sagen, zwischen 16- und 30-Jährige auf den Plattformen und dann auf Facebook eher 50+.
Katalin Krasnohorkai, Sie haben eigentlich nochmal einen anderen Ansatz gewählt. Wir stehen vor dem Problem, dass viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr leben und es andere Wege geben muss, wie man diese Gespräche weiterführen kann, wie man die Geschichten am Leben erhält. Deswegen hat Ihr Museum sich dafür entschieden, etwas anderes auszuprobieren, nämlich Virtual Reality. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, warum Sie sich dafür entschieden haben und wie das ankommt.
Sehr gerne. Wir haben uns tatsächlich einer zentralen Forderung von eigentlich allen Zeitzeuginnen gestellt. Und das muss man sich vielleicht vergegenwärtigen. Diese Zeitzeugen werden über Jahrzehnte nicht müde, uns ihre Geschichten immer wieder weiterzuerzählen. Und ihre zentrale Forderung ist, diese Geschichten an eine junge Generation weiterzugeben. Und der Ausgangspunkt unserer Überlegungen, die wir zusammen mit der Filmuniversität Babelsberg-Konrad Wolf gemacht haben, war, dass wir immer wieder gehört haben von Schülerinnen, aber auch von Erwachsenen, eine echte Begegnung mit einer Zeitzeugin, mit einem Zeitzeugen ist ein Erlebnis, was man nie wieder vergisst. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann diese Begegnungssituation natürlich nicht in echt, und da ist das Fragezeichen in dem Projekt sehr wichtig, sondern als eine Option verstanden werden, wenn Zeitzeuginnen ihre Geschichten nicht mehr live erzählen können.
Und haben Ihre Gäste Ihnen berichtet, dass Sie das, vielleicht auch die, die selber auch schon mal Zeitzeuginnen und Zeitzeugen getroffen haben, dass das da rankommt an diese Begegnungen?
Unser Projekt ist ein Experiment. Wir haben uns tatsächlich vorgenommen, mit einer mobilen Ausstellung raus aus dem Museum zu gehen und war sehr niedrigschwellig auf Marktplätzen in kleinen Orten in Brandenburg in der ersten Projektphase und jetzt vor kurzem auf einer bundesweiten Tour in größeren ostdeutschen Städten auf dem Marktplatz zu stehen, vor Kulturinstitutionen zu stehen und mit einem Laufpublikum, was sonst vielleicht nie in eine Gedenkstätte kommt, was sonst vielleicht nie in ein Museum kommt, direkt in Kontakt zu treten. Wir haben ein sehr spezielles und wirklich auf diese Begegnungssituation in der virtuellen Realität zugeschnittenes Bildungsprogramm, erstmal nur für Jugendliche entwickelt. Und die haben wir auch so entwickelt, dass die Fragen speziell aus einer 9. Klasse kamen. Weil uns war das sehr wichtig, dass wir die Fragen stellen, die eben diese Generation interessieren. Und so haben wir die Erfahrung gemacht, dass vor allem Jugendliche, über 95% haben uns bei einer Evaluation zurückgespiegelt, dass dieses Erlebnis eine sehr intensive, sehr emotionale Erfahrung war, was natürlich aber nicht mit einer echten Begegnung mit einer Zeitzeugin es aufnehmen kann. Aber das war auch nicht das Ziel, dieses Konkurrenzverhältnis aufzumachen. Vielleicht noch interessant, einer der Zeitzeuginnen selbst, Ruth Winkelmann, hat ihre VR, ihre Aufnahme zum ersten Mal in der Brille gesehen und meinte, naja, es war schon sehr anstrengend, in diesem Studio zu sitzen und das in einer Stunde zu erzählen. Aber sie sagte, ich tue alles, damit meine Geschichte weitererzählt wird.
Da sieht man auch dann die direkten Effekte oder kann sie dann schon verstehen. Alexander Klimuk, Sie sind Leiter der Bildungsabteilung beim Pilecki-Institut und das Pilecki-Institut steht eher für klassische Bildungsarbeit, gar nicht so sehr für die Erinnerungskultur in den sozialen Medien. Sie arbeiten sehr viel mit Primärquellen, sagen auch, dass Sie die Arbeit mit Primärquellen sehr schätzen. Erzählen Sie erstmal, was Sie machen, um das moderne Gedenken in der aktuellen Zeit am Leben zu halten.
Also in der ersten Linie möchte ich hier betonen, dass es kein Entweder-Oder ist. Also wir machen beides und der geschätzte Kollege, Leiter der Kommunikationsabteilung, ist heute bei uns zu Gast, dokumentiert alles sehr fleißig, wie ich sehe. Und unser Auftritt in den sozialen Medien ist sehr, sehr gut und auch X, Facebook, Instagram, wir haben alles Mögliche mit den Postbeiträgen zu der polnischen Geschichte, zu der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, deutsche Besatzung, Auschwitz und so weiter und so fort. Und ich finde die Projekte, die Kolleginnen und Kollegen heute vorgestellt haben und heute noch vorstellen werden, klasse. Also das ist alles super Projekte. Aber mein Anliegen ist es zu betonen, erstens, es ist kein Entweder-Oder. Und zweitens, klassische Quellenarbeit, authentische Quellen brauchen wir immer noch oder vielleicht brauchen wir noch mehr, weil in dem Zeitalter, wo wir künstliche Intelligenz haben, Social Media haben, TikTok, diese kürzeren Formate, da verliert man manchmal das Verständnis dafür, welchen Wert die authentischen Dokumente, authentische Orte und authentische Menschen darstellen. Und das ist unser großes Anliegen, die Gruppen zu uns einzuladen, mit den Gruppen im ständigen Kontakt zu sein, mit Schulklassen, mit Lehrkräften. Ich sehe im Publikum ganz viele bekannte Gesichter, ganz viele Lehrkräfte, die an unseren Weiterbildungsseminaren, Bildungsreisen teilnehmen, aber auch Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen oder beispielsweise morgen auch kommen zu einem Workshop. Das freut uns auch sehr. Und ich glaube, da müssen wir uns auch immer überlegen, Primärquelle authentisches Dokument. Das spielt alles für mich, für uns die allerwichtigste Rolle. Und wie wir das umsetzen, ja, wie wir das verarbeiten, ja, Content, können wir Institutionen herstellen, produzieren oder wir können den Content produzieren lassen. Und das ist ganz wichtig, dass basierend auf den Primärquellen, Dokumenten auch ja, kurze Videos oder Podcasts entstehen. Und das ist eine Methode von vielen, die wir anwenden in unseren Workshops, in unserer Arbeit, wo wir sagen, hier sind die Grundlagen, hier sind die Quellen, was können wir daraus machen wie Podcasts oder kurze Videos.
Ja, ich finde das schon ein guter Punkt, den wir vielleicht jetzt schon mitnehmen können. Also es gibt keinen entweder oder wie modernes Gedenken gelingen kann, sondern irgendwie müssen wir mehrere verschiedene Wege finden, wie das funktionieren kann. Wenn man sich aber in die sozialen Medien begibt, dann gibt es ja auch oft eine Sache, mit der man konfrontiert wird und das ist Hass und Hetze. Wahrscheinlich haben Sie alle irgendwo Ihre Erfahrungen damit gemacht, in den sozialen Medien oder auch analog im Museum. Lidit Roska, die Frage zuerst an Sie. Wie gehen Sie damit um, wenn es Trolle unter Ihren Videos gibt, wenn es Hass und Hetze gibt?
Wir haben eine Etikette, die kann man auf unserer Website nachlesen. Da sind quasi einmal die Regeln, ja, die Regeln aufgelistet, an die man sich halten soll, wenn man unter unseren Videos kommentiert. Wir kriegen durchaus einiges an Hass. Es ist immer so ein bisschen phasenweise und das kommt auch sehr auf das Thema an. Also wenn wir zum Beispiel Biografien von Opfern erzählen, passiert das tatsächlich eher weniger. Wenn wir über aktuellere Themen sprechen, also Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus heute, passiert es häufiger. Und vor allem, wenn wir über Täter sprechen, tatsächlich erstaunlicherweise gefühlt immer, wenn wir über Auschwitz sprechen. Also zum Beispiel haben wir einmal ein Video zu dem ersten Auschwitz-Prozess gemacht oder jetzt letztens vor ein, zwei Wochen haben wir ein Video zum letzten Auschwitz-Kommandant gemacht. Und diese Videos ziehen immer Leute an, die wir eigentlich nicht anziehen wollen, weil wir festgestellt haben, man kann, also bei manchmal lohnt es sich nicht mehr, in den Dialog zu gehen, weil das Weltbild so gefestigt ist, dass man da irgendwie nichts mehr machen kann. Zumindest nicht auf diesem kurzen Weg auf Social Media. Wir löschen Kommentare definitiv, die irgendwie Beleidigungen oder auch Holocaustleugnung etc. enthalten. Wir bringen auch Kommentare zur Anzeige. Und ansonsten versuchen wir, denen nicht zu viel Gewichtung zu geben, indem wir nicht in den Dialog gehen. Also wir haben das mittlerweile so für uns rausgefunden. Früher haben wir auch mal versucht, eben mehr dann halt mit den Leuten in den Diskurs zu gehen. Aber das bringt in aller Regel nichts, außer dass der Kommentar immer weiter höher rutscht und für alle Mitlesenden auch immer sichtbarer wird. Und auch beim Löschen ist es auch zum Schutz, sage ich mal, aller Mitlesenden, weil ja teilweise einfach Sachen kommentiert werden, die natürlich auch Menschen heute weiterhin verletzen, sei es jetzt, es sind rassistische Kommentare oder antisemitische Kommentare oder Kommentare, die eben sagen, wir haben ganz oft so Schuldkultgeschichten, also wer spricht hier überhaupt noch darüber und andere Länder haben viel schlimmere Sachen gemacht. Und was wir auch manchmal machen, ist, dass wir Kommentare einordnen, aber nur dahingehend, dass wir quasi kommentieren für alle Mitlesenden, dieser Kommentar bedeutet das und das. Das machen wir häufiger, wenn es so, um so Codes geht. Also zum Beispiel hatten wir einmal dieses White Power Symbol, also das OK-Zeichen, das in bestimmten Kontexten als Symbol für White Power dient. Da habe ich das zum Beispiel dann nicht gelöscht, obwohl klar war, aus was für einer Richtung es kommt, sondern drunter kommentiert, das und das ist damit gemeint, damit man auch so ein bisschen einen Bildungseffekt hat, falls jemand das aber unter einem anderen Video liest und dann in bestimmten Kontexten einordnen kann, was bedeutet das?
Wahrscheinlich auch immer ein schmaler Grat, das einzuschätzen.
Ja.
Pavel Savitsky, wir haben ja gerade schon gehört, dass die Arosen Archives berichten, wenn Auschwitz thematisiert wird, dann gibt es vor allem Hass und Hetze. Sie machen die Social-Media-Arbeit für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Wie gehen Sie mit Hass und Hetze vor allem in den sozialen Medien um?
Ich muss sagen, dass die überwältigende Mehrheit der Kommentare von Menschen kommt, die tatsächlich erinnern, sich irgendwie engagieren wollen. Ob es ein zerbrochenes Herz als Emoji oder die Geschichte von ihrem eigenen Besuch ist, solche Kommentare bekommen wir am häufigsten. Aber die negativen Meinungen fallen natürlich stärker auf. Wir lesen jeden Kommentar, nutzen verschiedene Systeme, die uns helfen, sie zu finden. Wir haben aber auch bemerkt, dass sehr viele Menschen im Netz durch einen Algorithmus auf Holocaust-Leugnung stoßen. Internet-Trolle versuchen, uns oder andere Institutionen mit negativen Kommentaren anzugreifen. Und natürlich werden wir nicht mit ihnen diskutieren. Aber wir haben eine Online-Lektion und einen Podcast vorbereitet. Darin analysieren wir die Strategie der Leugner. Und manchmal versuchen wir selbst und mit Hilfe unserer Community gegen diejenigen, die Hass verbreiten, zurückzutrollen. Wir stopfen ihnen Links auf ihre Plattform, damit ihr Publikum dort darauf stößt und versteht, dass es manipuliert wird. So versuchen wir aus unserer eigenen Community herauszukommen und in eine völlig andere Welt einzutreten. Aber natürlich müssen wir dabei sehr vorsichtig sein. Das ist eine Herausforderung, denn Auschwitz ist ein starkes Symbol und zieht unterschiedliche Diskussionen an, von politischer Instrumentalisierung bis hin zu allerlei merkwürdigen Spam-Kommentaren.
Przeróżne, bardzo dziwne spamerskie komentarze. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie chcieliby Państwo niektórych tych komentarzy zobaczyć.
Glauben Sie mir, Sie möchten manche von diesen Kommentaren wirklich nicht lesen. Ich muss sie mir aber ansehen, weil ich jeden einzelnen prüfen muss. Dennoch sind sie eine Randerscheinung in diesem Meer von Erinnerungen und von Gutem. Heute, auf dem Weg hierher, habe ich mit einem User geschrieben, weil er darauf aufmerksam wurde, dass wir Fotos von Häftlingen an dem Tag veröffentlichen, an dem sie geboren wurden. Sein Urgroßvater hat Auschwitz überlebt. In ein paar Tagen hätte er Geburtstag. Er hat uns also Familienfotos zur Verfügung gestellt und wir werden damit an seinen Urgroßvater erinnern. Wir haben das Problem mit den Trollen und der Internetkommunikation. Das ist schon wichtig, aber es gibt wichtigere Dinge.
Also das Gute überwiegt. Wir können das vielleicht gleich auch noch mal vertiefen, was auch vor allem die Erfahrung damit im analogen Raum angeht. Da wir jetzt aber so langsam auch auf die Zeit achten müssen, würde ich tatsächlich jetzt diesen Moment mal nutzen und öffnen jetzt quasi mal für Ihre Fragen. Also Sie können sich auch jetzt noch mal überlegen, haben Sie vielleicht die ein oder andere Frage, dann können wir die gleich mit beantworten. Hier vorne, ja.
Ja, schönen guten Abend, Hieronymus Jacker, mein Name. Ich bin Geschichtslehrer im OSZ hier in Berlin. Meine Frage richtet sich in die Richtung, ich sehe die Gefahr mit der Arbeit mit Reels, mit Social Media Posts, dass Geschichte oder geschichtlicher Content eigentlich nur noch konsumiert wird. Ich merke auch, dass meine Schülerinnen häufiger auch mich manchmal einfach angucken und sagen so, ja, können Sie uns jetzt mal sagen, was kommt denn da jetzt eigentlich unterm Strich? Also so eine Konsumbereitschaft und weniger ein, dass das ein Narrativ ist, dass das Zusammenhänge sind, dass da viele verschiedene Sachen mit reinspielen. Können Sie das gewährleisten oder berücksichtigen in Ihren Projekten, dass das eben nicht so zu Konsumware wird, dass man swiped oder liked und dann zum nächsten Hauptpflegeprodukt weitergeht?
Ja, vielleicht ging die Frage an Lili Troska und auch an Sie, Alexander Klimuk. Also wie gewährleistet man, dass das nicht einfach so schnell konsumiert wird und dann vergessen wird?
Wir müssen experimentieren. Wir sind ständig am Experimentieren. Heute habe ich mit einer Gruppe in Niedersachsen ein neues Format ausprobiert, wo man tatsächlich aus Primärquellen Informationen herausfindet, die man dann kreativ umsetzt unter dem Motto kreatives Schreiben. Zum Beispiel gab es eine Aufgabe, stellt euch vor, Pilecki, der eigentlich vom kommunistischen Regime zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, stellt euch vor, er wurde nicht hingerichtet, er wurde nicht zum Tode verurteilt. Er ist 70 Jahre alt geworden und er schreibt einen Brief an seine Enkelkinder. Und was würde er schreiben? Wie hätte sein Leben aussehen können, hätte er nicht vom kommunistischen Regime hingerichtet? Und dieses Information konsumieren, diese Phase, die war relativ kurz, weil ich war erstaunt, wie schnell die Fragen bearbeitet wurden, also so Stoff, ne? Also findet heraus, was seine Biografie war, was er in Auschwitz gemacht hat, Berichte aus Auschwitz, Widerstandsgruppe aufbauen und so weiter. Aber dann, wie engagiert waren die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben? Ja, schreibt einen Brief von Pilecki an seine Familie in dem Moment, ja, oder schreibt seinen letzten Bericht aus Auschwitz vor seiner geplanten Flucht. Und das war tatsächlich der Moment, einer von vielen, weil wir experimentieren viel und die Formate, die am besten funktionieren, die bleiben in unserem Angebot und die nicht so gut funktionieren, dann sagen wir, okay, haben wir experimentiert, gehen wir weiter, experimentieren wir was mit irgendeinem anderen Format und dann gucken wir, was wir dann tatsächlich als gelungen finden und das machen wir gerne wieder.
Ich würde trotzdem gerne auch noch mal in die Runde fragen. Wir haben ja heute auch sehr viele junge Menschen zu Gast und explizit an euch. Also wie findet ihr das, dass mittlerweile Erinnerungskultur auch in den sozialen Medien sichtbar geworden ist? Da meldet sich jemand, ja.
Also ich finde es per se sehr gut, dass soziale Medien auch als Ventil benutzt werden, um Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. Ich habe nur das Gefühl, dass gerade in jüngster Zeit sehr oft irgendwie da so ein Kampf entstanden ist zwischen den Leuten, die eine Erinnerungskultur aufrechterhalten wollen und den Leuten, die diese Erinnerungskultur als Erinnerungskult ansehen und als total übertrieben und nicht mehr zeitgemäß. Kleiner Kommentar auch dazu. Ich finde dieses Wort Trolle ein bisschen unpassend, weil ich glaube nicht, dass das alles nur Trolle sind. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Holocaust-Leugnungen in ganz Deutschland und auch auf Social Media. Das kann man nicht einfach mit Trolle irgendwie, das relativiert das total in meinen Augen. Dankeschön. Und ich glaube, so viele Chancen Social Media da auch bietet, so viele Risiken gibt es dafür aber auch, eben weil es nicht nur Stimmen zulässt, die ganz klar Holocaust-leugnend sind und auch so ein bisschen anschließend zu der Frage davor, dass es ein Geschäftsmodell wird. Und das, denke ich, ist eine große Gefahr. Und wenn es okay ist, würde ich da vielleicht auch direkt eine Frage angrenzen. Und zwar ist ja vor kurzem erst in Polen die Präsidentschaftswahl beendet worden. Und da würde mich interessieren, wie werden jetzt die Konsequenzen dieser Wahl eingeschätzt in Bezug auf das Gedenken an die Opfer des Holocausts?
Ich frage direkt einmal Paweł Sawicki, was bedeutet der neue polnische Präsident für Sie und Ihre Arbeit?
Diese Frage werde ich nicht beantworten. Wir versuchen, die aktuelle Politik nicht zu thematisieren. Das ist uns wichtig.
Warum nicht?
Weil wir vor allem ein Erinnerungsort sind und weil wir uns bemühen, die Erinnerung an die Auschwitz-Opfer zu schützen. Ob es Polen sind, wir begehen gerade den Jahrestag des ersten polnischen Transports, oder Juden, die Mehrheit der Auschwitz-Opfer, Roma oder sowjetische Gefangene. Und wir haben das Gefühl, dass es etwas sehr Gefährliches wäre, wenn wir an diesem Ort eine politische Debatte zulassen würden. Die Erinnerung würde zu einer Waffe im Kampf und das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir schützen den Erinnerungsort vor politischen Demonstrationen jeglicher Seite. Denn unsere Aufgabe ist, zu zeigen, was passieren kann, wenn Menschen andere als Feinde ansehen. Was passieren kann, wenn eine Ideologie des Hasses auftaucht, ob das Antisemitismus ist oder irgendeine andere Ideologie. Wir hoffen, dass die Besucher sich selbst Fragen stellen, dass diese Erinnerung Reflexion bei ihnen auslöst und dass sich Menschen Fragen stellen zu Politik, zu unterschiedlichen Dingen, die um sie herum passieren. Die Pamięć z naszej strony to jest ta refleksja i że ludzie będą mieli różne pytania o różnych polityków, o różne rzeczy, które dzieją się wokół nich, ale nie jest naszym zadaniem stanąć w Es ist nicht unsere Aufgabe, an der täglichen politischen Debatte teilzunehmen. Denn auf diese Weise würden wir das Erinnern an die Menschen missbrauchen, also das, was wir zu schützen versuchen. Und wir hoffen, dass durch das Darstellen der Vergangenheit und der Opfer junge Menschen einen moralischen Kompass bekommen, mit dem sie sich Fragen zur Gegenwart stellen.
Das also die Strategie der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Wir leben aber auch natürlich in Zeiten, in denen Hass und Hetze zunehmen. Wir haben es gerade gehört, in denen Holocaust-Leugnungen zunehmen, in denen das reale Probleme sind. Wie gehen Sie mit aktuellen politischen Entwicklungen um, Alexander Klimuk vom Pilecki-Institut?
Ich möchte hier betonen, Polen ist ein demokratischer Staat mit allen Vor- und Nachteilen, die eine Demokratie mit sich bringt. Aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der Bildungsabteilung des Pilecki-Instituts in Berlin, kann ich sagen, bei mir ändert sich kaum was. Es hat sich die Regierung geändert vor ein paar Jahren. Unsere Themen ändern sich nicht. Wie der Kollege aus der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau betont hat, wir versuchen auf der universellen Ebene zu bleiben, erstens. Und zweitens, da ist auch die Frage der Erreichbarkeit. Und stellen wir uns vor, mir wird gesagt, Alexander, du musst die und die Themen hier vertreten und in Deutschland präsent machen und so weiter. Wenn das in Deutschland gar nicht lehrplanbezogen ist, wenn das die Lehrkräfte nicht interessiert, wenn das in den Schulen nicht ankommt. Wir haben ein Gegenteil, wir haben einen Zuwachs von Gruppen, von Schulen, die mit uns zusammenarbeiten, die ein Vertrauen für uns erarbeitet haben. Und das haben wir, ich muss jetzt ja offen sagen, das haben wir alles bei der, unter der PiS-Regierung angefangen. Und damals war es möglich, jetzt ist es möglich und ich sehe jetzt keinen Grund, warum es in 2, 3, 5 oder 10 Jahren nicht möglich ist, hier weiterhin in Deutschland über Auschwitz zu erzählen, über Treblinka, was uns sehr wichtig ist, über das Warschauer Ghetto, über das Ringelblumenarchiv, über die jüdischen und nicht-jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Für Polen sind das enorm wichtige Themen, egal welches politische Lager es ist. Ich versuche ja weniger meiner Aufmerksamkeit in diese Richtung zu lenken, ob jetzt die Politik was für mich ändern wird oder nicht. Ich mache einfach meine Arbeit weiter.
Ich würde trotzdem den Blick auch einmal ganz kurz nach Deutschland richten. Katalin Krasznahorkai, also wie gehen Sie mit diesen Veränderungen auch in Deutschland um, mit den Wahlergebnissen der AfD, die immer mehr Stimmen bekommt? Es gibt Mitglieder in der AfD, die beispielsweise das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Mahnmal der Schande bezeichnet haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dann mit dem Museum Brandenburg auch eine besondere Verantwortung haben, was die Erinnerungskultur betrifft?
Ich denke, alle Kulturinstitutionen haben eine besondere Verantwortung, weil wir sehr privilegiert sind, weil wir diese Möglichkeiten haben, tatsächlich eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Und da ist es besonders wichtig, und ich würde mich der Frage anschließen, wir haben ein Problem. Und dieses Problem ist auch mit Studien belegbar. Die letzte MEMO-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft hat tatsächlich einen sehr besorgniserregenden Fund gemacht. Nämlich zum ersten Mal in der Geschichte dieser Studie haben die Mehrzahl der Befragten, das sind 3000 in Deutschland ansässige Bürgerinnen und Bürger, der Aussage zugestimmt, dass ein Schlussstrich unter die NS-Aufarbeitung gezogen werden sollte. Das sollte uns, glaube ich, alle alarmieren. Und mit diesem Projekt, das ist natürlich ein kleines Projekt und wir wissen noch nicht, wie es weitergehen kann, aber mit diesem Projekt versuchen wir genau dort aktiv zu werden und deswegen sind wir auch im öffentlichen Raum. Deswegen stehen wir in ostdeutschen Städten auf dem Marktplatz. Deswegen sind die Kolleginnen sehr gut ausgebildet im pädagogischen Team, um auch mit Gegenwind, mit Kommentaren dieser Art umzugehen. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass diese Erfahrung, diese kurze Begegnung mit den Zeitzeuginnen bereits etwas bewirken kann.
Wir sprechen ja heute in der Reihe Polen verstehen und deswegen wollen wir auch noch ein bisschen besser die polnische Erinnerungskultur verstehen. Alexander Klimuk, was unterscheidet die polnische Erinnerungskultur von der deutschen?
Also vor allem, ich glaube, es sind deutsche Erinnerungskulturen und polnische Erinnerungskulturen. Also es wird unterschiedlich erinnert, lokal, regional, staatlich, persönlich, familiär und so weiter. Aber grundsätzlich, was unser Auftrag ist und unsere Überzeugung ist, wir finden, dass der wichtige Schwerpunkt im deutschen Geschichtsunterricht, was Polen angeht, was den Zweiten Weltkrieg in Polen angeht, ist immer der Holocaust und das ist auch völlig legitim. Das war ein beispielsloses Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Allerdings, wenn wir uns anschauen, wie viel oder besser gesagt, wie wenig man hier in Deutschland von den deutschen Verbrechen auf dem polnischen Boden, auf den polnischen besetzten Gebieten weiß, da sind wir erstaunt und das müssen wir immer betonen. Ja, wir haben mehrere Projekte zum Warschau-Ghetto, zu Treblinka, zu der Aktion Reinhardt, weil einerseits merken wir, man lernt hier viel über den Holocaust, aber wenn es um die Opfer des Holocaust geht, wenn wir eine Frage stellen, okay Leute, was denkt ihr, wer war die größte Opfergruppe des Holocaust? Dann belegen unsere Studien, die wir zusammen mit Ipsos durchgeführt haben, dass eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung der Auffassung ist, das waren deutsche Jüdinnen und Juden. Wobei jedes zweite Holocaust-Opfer kam aus den besetzten polnischen Gebieten. Das ist das Erste. Also wir füllen diese Lücke und ich meine, ich arbeite viel mit Lehrkräften und ich bin immer froh, wenn mir gesagt wird, Alexander, wir haben eine Gedenkstättenfahrt nach Krakau und Auschwitz und das ist super. Aber ich sage immer, das der Holocaust war auch viel mehr. Nicht nur Auschwitz, Auschwitz ist zum Symbol geworden, aber besucht auch gerne Treblinka, besucht auch gerne Warschauer Ghetto, besucht auch kleinere Ortschaften, wo die ganzen jüdischen Gemeinden ausgelöscht wurden, besucht auch Ostpolen, ja, thematisiert auch mehr die Aktion Reinhardt, die weniger bekannt, weniger präsent im Geschichtsunterricht ist. Und das ist das eine. Und das andere, Polen hat im Zweiten Weltkrieg 3 Millionen polnische jüdische Bürger verloren, weitere 3 Millionen polnische nichtjüdische Bürger und weitere Millionen Menschen, nach den Schätzungen vom Zentrum Karta in Polen, waren es insgesamt ca. 12 Millionen Menschen, die von dem Zweiten Weltkrieg betroffen waren, in dem Sinne Opfer, jüdische, nichtjüdische Opfer, Zwangsarbeit, KZ-Haft. Wir dürfen das auch nicht vergessen, wie nachhaltig diese Erfahrung war und traumatisierend. Die polnische Bevölkerung war traumatisiert vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein sehr großer Anliegen, ein sehr großer Auftrag für uns.
Ich würde jetzt am Ende auch noch mal die Frage danach stellen, was Auschwitz eigentlich in Polen bedeutet und was Auschwitz wiederum in Deutschland bedeutet, Paweł Sawicki.
Mogę odpowiedzieć na pół tego pytania, bo nie chcę mówić w imieniu tego, co Auschwitz oznacza dla Niemców.
Ich kann die Frage nur teilweise beantworten, weil ich nicht für die Deutschen sprechen kann. Für die Polen ist Auschwitz ihr größter Friedhof der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Denn dort liegen 300.000 polnische Juden, 150.000 nichtjüdische Polen. Am 14. Juni kamen die ersten Polen nach Auschwitz. Auch Juden waren darunter. Wir haben polnische Roma, die auch Opfer von Auschwitz waren. Für die Polen ist dieser Ort einer von vielen wichtigen Orten. Es ist ein symbolischer Ort. Auschwitz ist aber auch ein Symbol für Juden, für Roma, für sehr viele andere Opfergruppen, die sich hier befanden. Und es ist wichtig, daran zu erinnern. Es ist
bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo Auschwitz jest w tym wszystkim miejscem, ze względu na jego rozwój, miejscem szczególnym, bo łączył
ze sobą. Auschwitz ist in alledem ein besonderer Ort, weil es zwei Funktionen hatte. Es war ein Konzentrationslager und ein Vernichtungszentrum. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass der Holocaust etwas viel Komplexeres war als Auschwitz und Auschwitz etwas viel Komplexeres als der Holocaust. Das erleichtert uns die Bildungsarbeit, weil wir über die vielen Seiten des Holocaust sprechen können. Die Symbolkraft des Ortes macht unsere Arbeit aber auch kompliziert. Und das Herunterbrechen des Symbols auf diese komplexe, greifbare Geschichte von Menschen ist für uns sehr wichtig.
I jeszcze jedna rzecz. Dla nas jest bardzo ważne to, że jeżeli mówimy o pamięci, i to też wybrzmiało, że to nie są dwie pamięci, to jest bardzo wiele pamięci.
Und noch eine Sache, wenn wir übers Erinnern sprechen. Es sind nicht zwei Erinnerungen, sondern sehr viele Erinnerungen. Gedenken ist etwas Polyphones und wir sollten auf diese Stimmen hören. Unser Museum berührt paradoxerweise nicht nur die polnische Erinnerungskultur. Denn in Auschwitz finden Sie mehrere Ausstellungen, die von Menschen aus anderen Ländern erarbeitet wurden, die über ihre eigenen Opfer und ihren eigenen Teil der Auschwitz-Geschichte sprechen und dies auf ihre Weise tun. Neben dem Auschwitz-Museum gibt es den Internationalen Auschwitz-Rat, in dem sich wiederum ein international zusammengesetztes Mosaik aus Menschen, Historikern, Überlebenden zusammenfindet, die sich mit dem Gedenken beschäftigen. Unter den Tourguides ist ein Deutscher, ein Italiener, ein Amerikaner und eine Person aus Südamerika. Das macht Auschwitz zu einem polyphonen Erinnerungsort. Das ist sehr wichtig für uns.
Jest to polifoniczne miejsce pamięci i to jest dla nas bardzo ważne.
Also polyphone, vielstimmige Erinnerungskultur, finde ich auch nochmal ein schönes Stichwort. Bevor ich jetzt auch nochmal ans Publikum mich richte und gerne auch nochmal für weitere Fragen öffnen würde, auch vielleicht nochmal dezidiert zu diesem Thema Polen verstehen, haben Sie noch weitere Fragen?
Ja. Bezüglich Social Media fand ich total wichtig, bezüglich Polen, bezüglich Deutschland. In dem Senat Berlin sind ja Anfang des Jahres dramatische Einschnitte bezüglich Bildungsarbeit, Schule, bezüglich Social Media, bezüglich Antirassismus, bezüglich Antisemitismus gemacht worden. Wir in Berlin kämpfen auf jeden Fall sehr stark damit, auch mit Partnern der außerschulischen Bildungsarbeit, die unerlässlich sind für uns. Und Frage, gibt es da Fördergelder gerade, gibt es Projekte, wo genau sowas wie, was zieht VR-Brille, zieht der Inhalt, es wurde gesagt, Kontinuitäten müssen deutlich gemacht werden. Es gibt keine Zeitzeugin mehr. Das heißt, meiner Meinung nach als Historikerin funktioniert das nur über Bindung, über persönlichen Kontakt. Ich weiß nicht, wie das über Social Media herzustellen ist. Gibt es da Versuchssachen, die noch über Fördergelder laufen? Gibt es da Ideen, wie man an Schüler, Schülerinnen über die Formate rankommt oder an Jugendliche?
Sie vielleicht vom Pilecki-Institut, Sie sind zumindest in Berlin, der was dazu sagen kann, wie man damit umgeht, wenn die Fördergelder nicht mehr da sind.
Manche Fördergelder sind nicht mehr da, manche sind noch da. Es gibt einige Programme, die weniger präsent sind, aber es gibt die, viele haben mit Polen zu tun und vor ein paar Tagen habe ich mit einem befreundeten Lehrer gesprochen und meinte, Alexander, bei mir in Niedersachsen werden die Fördergelder gekürzt und ich plante eine Klassenfahrt, ein philosophisches Seminar, wie auch immer, irgendwo in Brandenburg oder in Niedersachsen oder in Meckpomm, aber jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll und ich meine, geh nach Polen. Es gibt eine tolle Stiftung, die Klassenfahrten, deutsche Klassenfahrten nach Polen fördert und die Förderung ist unproblematisch und die Lehrkräfte, die davon Gebrauch gemacht haben, die waren alle begeistert und meinten, wow, das ist ein super Förderprogramm. Es gibt deutsch-polnisches Jugendwerk. Ja, deutsch-polnisches Jugendwerk fördert ganz viele deutsch-polnische Jugendbegegnungen. Ja, es muss diesen Begegnungskonzept sein, aber da sind beide Staaten drin. Ja, allerdings ist es nicht so einfach, diese Gelder zu bekommen, weil es steigt die Anzahl an Anträgen. Ja, und die Frage ist, wie können wir am besten den Dialog fördern, ja, deutsch-polnischen Dialog fördern? Mit Geld sprechen Sie mit Ihren Abgeordneten, kämpfen Sie um Fördergelder und suchen Sie weiter. Es gibt weiterhin tolle Förderprogramme und Stiftungen, die sowas in diesem deutsch-polnischen Bereich oder deutsche Schulklassenfahrten nach Polen weiterhin fördern. Sie machen das gut.
Aber vielleicht auch nochmal in Zeiten, in denen Fördermitteln gestrichen werden, auch eine besondere Aufgabe für die sozialen Medien, da vielleicht auch niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Sehen Sie das auch so, Lilith Roska? Also quasi in Zeiten, wo Museen, Bildungseinrichtungen immer weniger Geld bekommen oder auch Einrichtungen, die sich dezidiert mit dem Kampf gegen Antisemitismus auseinandersetzen, fällt da quasi den sozialen Medien Ihnen zum Beispiel auch nochmal eine besondere Rolle? Sie haben eine Plattform zu, dort weiter zu informieren, wenn anderswo das Geld fehlt.
Also per se erstmal unabhängig davon haben wir diese Verantwortung, ob da woanders jetzt das Geld fehlt oder nicht. Aber wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir eben nicht so viel von so Projektgeldern abhängig sind, sondern staatlich finanziert. Deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass per se, glaube ich, im besten Fall natürlich weiterhin beides da sein sollte. Aber ja, so Last Man Standing mäßig meinen Sie dann vielleicht. Natürlich hat man da eine Verantwortung.
Es gibt noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Vielleicht würde ich vorher Paweł Sawicki, der sich auch gerade meldet, noch mal dran nehmen.
Ja, tylko chciałem powiedzieć o jeszcze jednym projekcie, który my realizujemy, który czasami może być pomocny w takiej.
Ich möchte noch ein Projekt erwähnen, das hilfreich sein kann. Die Organisation einer Klassenfahrt nach Polen, aber auch in ein anderes Land, ist oft herausfordernd. Wir bieten an, die Gedenkstätte Auschwitz auch interaktiv, online zu besuchen. Das Angebot entstand aus der Not während der Pandemie. Unsere Online-Tourguides führen mit der Kamera durch Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau, auch auf Deutsch.
Jest taki mniej więcej trwa to taki standardowe zwiedzanie 2 godziny, Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau. I oczywiście jest wiele ograniczeń, ale mamy tam
Material. Die Standardführung dauert etwa 2 Stunden und die Besucher können die ganze Anlage sehen, auch Orte, die sie sonst nie gesehen hätten. Wir zeigen auch Interviews mit Zeitzeugen während einer solchen Führung. So kann das ein Werkzeug für sie sein, für deutsche Schulklassen sein. Man kann sich vor einem kleinen oder vor einem großen Bildschirm treffen und dank der neuen Technik vor Ort sein. Das ist unser Angebot an die Schulen in Deutschland, aber auch an die Schulen weltweit.
Pewna propozycja, z którą my wyszliśmy, nie tylko do szkół w Niemczech, chociaż wiemy, że to zainteresowanie.
Das Interesse wird immer größer und ich muss es nochmal betonen, fast 2 Millionen Menschen besuchen uns jährlich. 8 Milliarden waren aber noch nicht bei uns.
2 Miliony ludzi rocznie przyjeżdża, 8 Miliardów nie przyjeżdża.
Also das auch nochmal ein Tipp, was man sich anschauen kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt die letzte Frage aus dem Publikum, dann kommen wir so langsam zum Ende dieser Sendung. Deswegen, die Frage geht an Sie.
Was mir aufgefallen ist, dass mehr und mehr KI-generierter Content auftaucht, der sehr Emotion, der Emotionen erfolgt. Da werden Schwarz-Weiß-Fotografien irgendwie digital koloriert, Bildtexte, Hanebüchen mit Rechtschreibfehlern noch und nöcher darüber gesetzt. Sehr viel irgendwie unkritische deutsche Perspektive wird da geflutet. Und das hat tatsächlich seit einer gewissen US-amerikanischen Administration auch zugenommen, ist mir so aufgefallen. Jetzt will ich trotzdem noch eine Frage neben dem Bericht sozusagen nachschieben, ist, es gibt so ein kleines Beispiel in Sachen Social-Media-Arbeit, ist jetzt keine Gedenkstätte per se, aber es gibt dieses Tank Museum Bovington. Das Ding ist ein Dorf, das ist winzig, aber die haben eine unglaublich starke Social-Media-Reichweite und eine Interaction mit der Community, also sie haben eine sehr starke Community. Und die sind zum Beispiel einen sehr interessanten Schritt gegangen. Die haben jetzt angefangen, YouTube-Content-Creator einzuladen und so Collaborations zu machen. Hier leite ich jetzt meine Frage ein. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon mal ausprobiert in der Richtung? Haben Sie schon Erfahrung gemacht? Oder sagen Sie per se, na, wir kriegen eher Absagen oder nehmen eher Abstand davon, mit anderen Content-Creatern da zu arbeiten?
Die Frage geht an Lilith Roska.
Machen wir. Also nicht zwingend YouTube, sondern halt ne, eher auf den Plattformen. Also wir sind ja auch auf YouTube, aber eher auf Instagram und TikTok. Wir haben zum Beispiel dieser Podcast, von dem ich vorhin sprach, Verbrechen vergessen, der True Crime Podcast, den machen wir zusammen mit Susi Siegert, die unter dem Namen Keine Erinnerungskultur auch auflädt. Wir bleiben schon oft in unserer Bubble, sage ich mal, also dass wir dann halt mit anderen Holocaust-Educatoren Content kreieren. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Format, ein YouTube-Format, meine Deine Keine Geschichte, das ist so ein Generationentalk, wo eine ältere Person und eine jüngere Person sich über ein Thema unterhalten, von dem sie beide irgendwie betroffen sind, zu dem sie beide was zu sagen haben. Und da zum Beispiel versuchen wir schon auch immer mal bekannte Gesichter oder bekanntere Gesichter, auch da ist es ein bisschen bubble-spezifisch. Also wir hatten zum Beispiel einmal eine junge angehende Rabbinerin, Helene Braun, die auch auf Instagram und TikTok präsent ist. Oder einmal haben wir mit Gardinia Borto, ich werfe jetzt hier so Namen in den Raum, aber das sind alles Leute, die definitiv auch selber schon eine Followerschaft haben und zum einen mehr Sichtbarkeit bringen und zum anderen aber auch nochmal andere Bubbles erreichen und wir halt dann auch mit unserem Content andere Leute erreichen und das ist definitiv was, was wir auch machen, ja.
Ich finde die Frage für das Pilecki-Institut aber auch spannend, weil es ja auch darum geht, Polen zu verstehen. Also ich kenne jetzt zufällig aus privatem Interesse auch einige polnische Content Creator, die auch auf Englisch oder halt eben mit Subtitles, mit Untertiteln, Entschuldigung, arbeiten. Aber ist das zum Beispiel auch eine Idee, auch da eine Sichtbarkeit oder vielleicht so eine Austauschplattform unter dem Dach des Pilecki-Instituts anzuregen, um so eine Sichtbarkeit und so einen Austausch herzustellen? Das ist eben nicht so eine, ich finde es sehr schön, diesen Begriff Bubbles, Seifenblasen können ja auch aneinander abprallen, die müssen ja nicht unbedingt verschmelzen und das ist ja aber eigentlich schon auch der Sinn, dass ein Austausch stattfindet und nicht nur so an den Oberflächen gehaftet wird.
Das ist eine großartige Idee und natürlich stellen wir uns Fragen, wie wir in den Social Media präsenter werden. Und das, was du kurz erwähnt hast, dafür haben wir wahrscheinlich jetzt keine Zeit mehr, aber das ist ein enorm wichtiges Thema, künstliche Intelligenz mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die noch kommt. Und in unserer Bildungsarbeit müssen wir extrem aufpassen. Einerseits, das Potenzial können wir und sollen wir ausnutzen, da sind tolle Tools und so weiter, aber bestimmte Gefahren sehe ich da auch, aber das ist vielleicht ein Stoff für eine andere Diskussion bei RBB.
Aber es ist ja auch immer gut, wenn man mit neuen Herausforderungen aus so einer Diskussion rausgeht. Wir haben gesprochen über Polen verstehen, 85 Jahre nach dem ersten Auschwitz-Transport, gedenken, aber wie? Ich nehme auf jeden Fall mit, es gibt kein Entweder-Oder, es braucht beides, es braucht die Primärquellen, es braucht die sozialen Medien, es braucht neue Ansätze, wie zum Beispiel Virtual Reality, um auch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugengespräche weiter zu reichen. Und was ich auch sehr schön fand, war der Gedanke, es gibt nicht eine oder zwei Erinnerungskulturen, sondern es ist eine polyphone Erinnerungskultur. Das war unser RBB 24 Inforadio Forum mit Pavel Sawicki, Katalin Krasner-Horkai, Lili Troska und Alexander Klimuk. Vielen Dank an Sie.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.